Und wir sind live. Na, lieber Sven, wie geht's dir?
Ja, ich habe mich schon gefragt, wer heute den Einschick macht. Hä?
Ja, scheinbar ich.
Ich war schneller. Sieht so aus, dass du es heute warst. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst die ersten Worte reden.
Ja, und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße dich. Ich freue mich, dass wir hier sind. Ich glaube, wir sind in Folge 126, 127. Eigentlich habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Aber es ist schon der Wahnsinn, oder?
Ja, es wird mir immer angezeigt und dann denke ich immer, wow, echt schon so viel, wie viele Minuten sind das schon, die wir hier runtergeredet haben.
Wie viele Tage am Stück wir hier irgendwie abgerissen haben, ne? Plus alles, was dazugehört und Mann, oh Mann, bald haben wir unser dreijähriges Jubiläum.
Ja. Da hauen wir aber nochmal auf die Pauke, sage ich dir. Da lassen wir mal fünfe gerade sein.
Ich weiß noch, wie Rainer Stoll zu uns gesagt hat, bevor wir unsere allererste Folge aufgenommen haben mit ihm. Sagte er, ja, es haben so schon so viele Leute Podcasts angefangen. Ein paar Monate später hören die alle wieder auf.
Wir sind hartnäckig, ne?
Aus Prinzip. Wir machen einfach genau. Weiter. Ne?
Wir werden von einer Person gehört. Ja. Wahrscheinlich meine Eltern und da auch nur mein Vater. Ne? Und das gibt uns Mut.
Tatsächlich, ich muss sagen, meine Eltern haben noch nie eine Folge unseres Podcasts gehört. Ich habe meinem Vater mal was vorgespielt. Das fand er so ganz interessant. Und meiner Mutter auch mal, ja, ihr habt ja gute Stimmen. Aber das war's dann auch. Ich erzähle mal hin und wieder ein bisschen was, aber irgendwie so im familiären Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, werden wir nicht gehört bei mir.
Ja, mein Vater hat mal hat sich wohl ein paar Folgen angehört und meinte dann aber beim nächsten Treffen, naja, sind ja sehr spezifische Tourismusthemen, ist ja nicht für die Endverbraucher. Genau. Wobei, so die Aussage, so, okay, dann halt nicht, ich höre es nicht mehr.
Wobei, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir vielleicht mal erzählen, dein Vater war ja tatsächlich beinahe mal bei uns im Podcast so halb zu Gast, ne? Du erinnerst dich?
Ja, das stimmt. Ja, war er bei der Aufnahme von Timo Boll. Da hatte mein Vater Geburtstag und wir haben mit Timo Boll aufgenommen. Und mein Vater spielt ja auch Tischtennis. Und ja, dann gab es sogar noch ein kleines Meet and Greet mit Timo Boll. Also vielen Dank nochmal an Timo. Mein Vater schwärmt da heute noch von. Also, ne? Es war ein ganz tolles Erlebnis für ihn.
Und wer das hören möchte, der muss nur zu unserem Nihao China Podcast gehen. Das ist eine kleine Serie, die wir über das Thema Reisen in China produziert haben. Da gibt es unter anderem ein Interview mit Timo Boll zum Thema Peking, Olympische Spiele und so weiter und so fort. Timo Boll, erfolgreichster Tischtennisspieler Deutschlands aller Zeiten. Ich habe das mal in China erzählt, dass ich den interviewt habe und das hat eine Person mir nicht geglaubt.
Da flippen die alle aus.
Ich habe irgendwie mit Michael Jackson zu Abend gegessen oder so. Also
wir hatten ja auch eine Reiseleiterin da zu Gast aus Peking. Wir haben ja gesagt, naja, du bist mit in einer Folge mit Timo Boll. Und die so, was? Wirklich? Oh mein Gott. Wie kann das denn sein?
Ja, Timo Boll in Deutschland auch bekannt, aber in China ein absoluter Megastar und wirklich eigentlich jeder Chinese kennt sein Gesicht da.
Ja, so wie Schweini oder Polly hier bei uns, ne? Also das ist der kann nicht alleine auf die Straße gehen, ohne nicht, also der wird erkannt.
Absolut, aber wir kommen hier so ein bisschen vom Thema ab. Also, ne?
Wir sind immer noch ein Tourismus-Podcast, habe ich mal gehört, ne?
Also,
ja. Keine
Ahnung. Also, nochmal ganz von vorne. Setzen wir einmal den Zähler zurück. Herzlich willkommen in unserer 126. oder 127. Folge. Wer weiß das schon so genau?
Zählt bitte nochmal nach und sagt uns Bescheid. Schreibt uns eine DM. Genau. Nein, hey, nur Schwachsinn. Nein. Wir fangen jetzt mal an, über Tourismus zu reden, oder?
Ganz genau. Ich will einmal vorweg sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit unserer letzten Folge, wo wir kurz über das RTK-Datenleck geredet haben, beziehungsweise die Datenweiterleitung, dieses ganze Thema angerissen haben. Das ist ja jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal richtig hochgekocht. Jetzt hat sich die TUI eingeschaltet und diverse Verbände und dann hat der Beirat dem Vorstand irgendwie gut zugesprochen. Das Thema ist und bleibt aktuell, kocht groß hoch und ja, sogar strafrechtliche Ermittlungen sind jetzt irgendwie in den Raum gestellt worden. Also wir waren mal wieder am Puls der Zeit.
Ich will mit dir eine Wette eingehen. Ich glaube auch in zwei Wochen, wenn wir die neue Folge aufgenommen oder aufnehmen, wird das immer noch ein Thema sein. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr raus, als wir im Moment wissen. Das kommt so scheibchenweise. Und ich glaube, dieses Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen, ohne jetzt hier spekulieren zu wollen. Aber
ob das wirklich für Reisebüros im Allgemeinen ein großes Thema ist. Das würde ich gerne nachher, wenn wir dann in unserem Hauptteil sind, vielleicht mal erörtern. Das würde mich wirklich interessieren, ne? Aber das ist für gleich. Sven, es tut sich ja sonst noch einiges, ne? Im Reiseland Deutschland, ne? Ich sag nur, die Deutsche Bahn,
wenn Streit. Du sagst im Reiseland Deutschland. Naja, im Moment sorgen einige Leute dafür, dass wir nicht reisen können, sondern dass wir irgendwie da bleiben, wo wir gerade sind, weil wir einfach nicht wegkommen. Diverse Streiks an Flughäfen und ich glaube heute oder gestern eine Aussage der Deutschen Bahn oder von der Gewerkschaft der Deutschen Bahn, der Lokführer. Wir können wochenlang die Deutsche Bahn lahmlegen. Ja, ist schon krass, ne? Also ist schon eine krasse Aussage. Ich hoffe, das ist einfach nur so ein bisschen Getöse, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber also ich finde es auch ein bisschen armselig, wenn man sowas sagen muss. Das ist ja einfach nur, um in die Medien zu kommen, ne? Was anderes, sonst macht man diese Sprüche nicht, ohne da jetzt zu viel Details zu wissen, aber ich finde es einfach schlimm, solche Aussagen zu lesen und dass man sowas sagen muss. Ich würde ein bisschen mehr in die Digitalisierung investieren, denn es war tatsächlich so, also ich komme ja quasi gerade aus China vor 2 Wochen und da ging wirklich alles digital, ne? Es war du brauchst dein Handy, mehr brauchst du einfach nicht, um in China zu überleben, alles zu buchen, alles zu machen, das ist überhaupt gar kein Problem, einfach nur mit dem Smartphone. Ja, ich wollte für Mitarbeiter von mir das 49-Euro-Ticket beim RMV bestellen, RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund. Hier der lokale Anbieter für S-Bahn, Straßenbahn und ne, lokalen Verkehr. Kriege ich wirklich die Antwort? Naja, für diese Anzahl lohnt sich's nicht, weil wir müssen das halt noch per Hand machen und wir müssen das halt, dann gibt's da noch einen Stempel drauf und sowas. Also irgendwie 4 Gründe genannt, die gezeigt haben, ey, ihr seid null digital. Da ist und das von der Abteilung für Technik und Innovation vom R&V. Es war einfach nur lächerlich. Es ist einfach wirklich nur lächerlich. Wenn es noch nicht mal geht, dass man das 49-Euro-Ticket, was ja, das ist ja das einfachste Ticket überhaupt, was man buchen kann. Was kostet's? 49 Euro. Egal, wo man es kauft, wie man es kauft. Es müsste doch möglich sein, einfach auf mein Handy zu gehen und zu sagen, ich will dieses 49-Euro-Ticket und das monatlich für Mitarbeiter von mir, Punkt. Unternehmen XYZ, wo ist das Problem? Warum brauchen wir irgendwie einen Scanner? Warum brauchen wir da irgendwie einen Aufwand, den ich bezahlen soll? Ich verstehe es nicht.
Sven, jetzt atmen wir mal tief durch.
27, 28, 29, ja.
Dein Gesichtsausdruck lässt mich wünschen, dass wir das in Zukunft auch doch per Video machen, das ganze Podcasting hier.
Sehr schön. Nein, das ist einfach irgendwas, was ich nicht verstehe. Also man hatte jetzt auch lang genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, es ist schwieriger, ein Ticket zu verkaufen von Frankfurt nach Hamburg, wo man sich den Sitzplatz auswählen kann, als ein 49-Euro-Ticket, wo man ja wirklich jetzt, ey, was brauchen die? Meine Daten und fertig. Es sollte nicht so schwer sein.
Ein schlauer Mann hat mal bei uns im Podcast gesagt, und ich glaube, das war Michael Buller vom VIR, hat gesagt, den
können wir auch mal wieder einladen übrigens, fand ich ein tolles Gespräch.
Ja, könnten wir tatsächlich machen. Hat gesagt, digital ist eine Haltung.
Ja.
Ich glaube, in Deutschland könnte man sagen, digital ist halt immer noch keine Haltung. Nee. Digital wird als eine Belastung angesehen, als etwas, was irgendwie noch optional ist oder was wir noch verhandeln können. Und das ist tatsächlich einfach ein
Trauerspiel
an vielen Fronten weiterhin. Ne? Und das im Jahr 2023. Du kommst aus China zurück. Ich war Anfang des Jahres 7 Wochen in China. Und tatsächlich, wie du sagst, die digitale Zukunft, die kann man da sehen. Ne? Die wird nicht 1:1 auf der ganzen Welt so aussehen, aber die Möglichkeiten dort, die Experimentierfreudigkeit, kann ich eigentlich nur jedem raten, der sich dafür interessiert, nach Asien zu reisen, sich das anzugucken. Das ist in Singapur so, das ist in Japan so. Also egal, wo man hinfährt, kann man das dort sehen. Und das ist, also da sind wir dritte Weltland hier.
Punkt. Also selbst in Indonesien und Vietnam sind die weiter als wir, was die Sachen mit dem Handys und sowas angeht. Also da ist es schon digitaler. In vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen.
Und würde mich tatsächlich nachher auch in unserem Gespräch mit unseren Gästen, zwinker, zwinker, interessieren, wie der Counter, wie die Reisebüros damit umgehen, weil ich glaube, die sind vielerlei Hinsicht vielen touristischen Leistungsträger auch, was das angeht, um einiges voraus. Diese ganze Trennung zwischen stationär und digital. Selbst die Leute, die in Anführungsstrichen stationär sind, sind sehr gut digital aufgestellt mittlerweile und haben, glaube ich, während viele Debatten liefen, öffentlich sich in den letzten 3 Jahren ganz schön smart gemacht. Also bin ich sehr gespannt auf den Teil. Ja, Sven.
Ja, lass mal mit denen reden. Komm, lass mal anfangen und mal zum Thema und zu Potte kommen hier. Hm?
Ja, vielleicht als Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben viel in den letzten Jahren über den Counter, in Anführungsstrichen, viel über Reisebüros, in Anführungsstrichen. Und da hattest du vor ein paar Wochen einfach die geniale Idee, lass uns doch mal mit denen reden, anstatt nur über die. Wir haben das punktuell immer wieder mal gemacht. Ne? Wir haben auch viele starke Reisebürovertreter hier bei uns im Podcast gehabt. Zuletzt natürlich Maria Linhoff, die sich mit sehr viel Leidenschaft für ihre Verbandsmitglieder einsetzt in der Branche. Aber dann die Idee von dir fand ich sehr gut. Lass uns mal mit Leuten, die sozusagen Counter sind, in Anführungsstrichen Counter, der sich auch sehr stark verändert, lass uns mit denen reden. Und wir haben eingeladen und ja, wir haben 3 Gäste. Wir sind zu 5 heute.
Ja, wir sind zu 5 und ich freue mich sehr darüber und schön, dass es auch geklappt hat. Ich glaube, die haben schon was zu sagen und es wird ein ganz gutes Gespräch.
Ja, wir freuen uns auf Anja Horn, Daniela Leis und Rudolf Frenken. Los geht's.
Viel Spaß.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Andi, es gibt tatsächlich noch Premieren und ich freue mich sehr, hier an diesem langen 1. Mai-Wochenende so eine Premiere zu haben. Und zwar zum ersten Mal nehmen wir mit 3 Leuten gleichzeitig aus.
Ja, insgesamt sind wir 5.
Oh mein Gott, das gibt eine Schneiderei. Oh mein Gott. Aber wir freuen uns sehr, dass ja wir die 3 Gäste heute haben. Stellt euch mal am besten selbst einfach mal kurz vor, was ihr macht, wie ihr heißt. Fangen wir mit dir an, Anja, weil du einfach rechts neben mir bist.
Okay, also hallo zusammen. Ich bin Anja Horn. Ich bin mobile Reiseberaterin, gehöre der Kooperation TLT Urlaubsreisen an und bin selbstständig unterwegs. Das seit mittlerweile 5 Jahren.
Wunderbar. Und wir freuen uns auch sehr, einen Mann in der Runde zu haben. Rudolf, ich nenne ihn gerne Rudi und er begrüßt uns gerade aus Izmir, oder?
So ist es, ja. Bin zurzeit eben halt auf Geschäftsreise, aber beruflich sieht es so aus, dass wir seit 2002 ein Reisebüro haben. Wir sind unabhängig. Wir gehören zwar dem Konsortium Amondo an, also auch Reisevertriebspartner quasi, aber stehen auf verschiedenen Beinen, so dass wir auch selbstständig Reisen organisieren und das auch ins Ausland und zum Teil auch ins entfernte Ausland.
Okay. Und das blaue Bändchen an deinem Arm ist rein geschäftlich. Außerdem freuen wir uns sehr, Dani mit dabei zu haben. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, aber stell dich doch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, liebe Dani.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Dani Leis. Ich bin jetzt seit 2010 selbstständig, seit 2019 aber ja im größeren Stil, habe mittlerweile auch ein paar Angestellte. Wir sind uns im Moment so ein bisschen auf Luxusreisen am Spezialisieren. Ja, wohnt ich mittlerweile in Italien und genau, ich hoffe, die Internetverbindung hält.
Das hoffen wir auch, das hoffen wir auch. Erste Frage in die Runde, wie geht's euch jetzt so kurz vor dem Sommer, vor dem großen Reiseboom? Sind die Geschäfte in trockenen Tüchern oder muss da noch was kommen? Ich fange mal bei dir an, Anja.
Also ich bin echt zufrieden. Bei mir ging das ja schon im Oktober letzten Jahres los. Also das hat richtig Fahrt aufgenommen. Ich habe eigentlich meine Kunden darauf schon sensibilisiert, dass sie wirklich zeitig buchen und sich zeitig ihre Plätze sichern, weil wir ja gewusst haben im Endeffekt, dass die Preise hochschnellen ab einem bestimmten Punkt. Und so habe ich sehr, sehr viele meiner Familien schon ab Oktober bis Dezember eingetütet. Bis Februar war eigentlich hier Action angesagt, ohne Ende. So sehr, dass es mich im Januar dann mal flachgelegt hat, kurzzeitig, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Aber im März war es dann ein wenig ruhiger. Jetzt im April, sage ich mal, kommen jetzt noch so die Leute, die ein bisschen später dran sind. Die gucken jetzt nach den Herbstferien und auch 2024 geht jetzt wieder ordentlich schon rund. Also die Anfragen kommen jetzt, Rundreisen und so. Also wer jetzt was Größeres plant, die sind jetzt gerade fleißig dabei.
Kurze Frage, was lief gut und was kann man jetzt überhaupt noch anbieten? Was ist noch auf dem Markt verfügbar?
Also extrem gut, da muss ich wirklich auch der Presse recht geben in dem Fall, dass wirklich die All-Inclusive-Reisen ganz stark waren, bei mir jedenfalls, weil einfach die Kunden eine Sicherheit haben wollten finanziell. Also die wollten da jetzt wirklich gucken, dass der Preis dann so bleibt, wie er ist. Kreuzfahrten, unheimlich bei mir. Fernreisen, Karibik und so, also das war Malediven, solche Sachen liefen wieder wie Schmitz Katze. Und jetzt so fürs neue Jahr, jetzt sage ich mal, sind es bei mir tatsächlich diese ganzen Erlebnisreisen, die jetzt kommen, wo die Leute sich jetzt wieder ganz weit wegtrauen.
Machen wir weiter mit Rudi. Rudi, wie sieht's bei dir aus, so kurz vorm Sommer? Mit welcher Aussicht schaust du auf den Sommer? Was hat dein Frühling, dein Winter, was hat der so hergegeben?
Ja, wir haben jetzt schon das beste Geschäftsjahr seit 2002. Das muss man so sagen. Also Corona war sicherlich schwierig in den letzten 3 Jahren, aber das ist richtig explodiert. Und was wird besonders nachgefragt? Das ist natürlich geldbeutelabhängig. Da gibt's Leute, die das typische Spanien, also spanische Inseln oder sowas bevorzugen. Aber auch die Karibik ist gut nachgefragt. Wir haben in dem jetzigen Monat haben wir eine mittlere fünfstellige Zahl an Reisen, also vom Betrag her an Reisen in die Karibik verkauft, und das ist schon außergewöhnlich, das hatten wir noch nie. Der Orient fängt langsam an zu laufen, das, was schwierig zu verkaufen ist zurzeit, ist noch der asiatische Bereich. Wir haben zwar schon 3 Asientouren verkauft, aber im Vergleich zu früher ist da noch Luft nach oben.
Bevor ich jetzt zu Dani gleich gehe, warum Karibik? Also kommen die Leute wirklich mit dem festen Wunsch hin, hey, ich will in die Karibik? Wie könnt ihr euch das erklären?
Der Preis stimmt. Also zumindest ja. Dominikanische Republik war am Anfang echt ganz stark preislich. Jetzt hat es auch wieder angezogen, gell? Aber da weiß ich auch nicht, da waren die Leute jetzt ganz scharf drauf.
Wie sieht's bei dir aus, Dani? Karibik, top?
Ja, wobei sich das mittlerweile ein bisschen gelegt hat. Also Karibik lief auch richtig gut. Ich hatte da auch mit jemandem von Eurowings Discover gesprochen, der auch sagte, im Moment sind die Preise halt noch mega, auch der Fluganteil ist halt noch günstig, wird sich aber auf jeden Fall ändern, zumindest waren so die Prognosen. Bei uns war auch bis März totaler Boom. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Wir haben zwar auch gepredigt, kommt früh genug, bezüglich der Verfügbarkeiten und der Preise, aber ich befürchte, das wird wieder so, dass viele dann irgendwie 1-2 Wochen vorher sich melden und dann geht das Gesuche wieder los und die fallen vom Stuhl, weil die Preise so hoch sind oder wir Probleme mit der Verfügbarkeit haben. Ich bin gespannt.
Aber prinzipiell lief es auch bei dir relativ gut?
Ja, auf jeden Fall. Also bis März sehr, sehr gut. Im Moment ist es ruhiger geworden, ja.
Nun haben wir ja gesehen, ne, es wurde gut verkauft im Winter, im Frühjahr. Jetzt steht der Sommer bevor. Wir hatten einen operativ suboptimalen Sommer 2022, um es mal so auszudrücken. Flughäfen, wir hatten alles Mögliche an operativem Chaos am Gange. Die Befürchtung besteht jetzt auch ein bisschen. Das heißt, die Euphorie kurz vor der Abwicklung, kurz vorm Stattfinderreisen, ist sehr gedämpft, glaube ich. Man ist gespannt, was passieren wird. Wie schaut ihr darauf? Bleiben wir gleich mal bei Dani. Wie bereitest du deine Kunden auf Eventualitäten vor und wie schaust du da selbst drauf?
Also unsere Kunden bekommen immer noch, das haben wir während Corona eingeführt, so 1-2 Wochen vorher eine Vorbereitungsmail, wo wir halt im Moment dann jetzt Richtung Ferien auch wieder reinschreiben, seid definitiv früh genug am Flughafen bezüglich des Flughauses, was ja auch letztes Jahr enorm war. Und halt auch, dass die nochmal reinschauen sollen, bevor sie zum Flughafen fahren, ist der Flug noch planmäßig. Ja, das ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich machen, die so ein bisschen zu sensibilisieren. Ich meine, die meisten haben es mitbekommen von letztem Jahr, aber ja, ich hoffe, dieses Jahr wird es etwas ruhiger.
Anja, wie sieht's bei dir aus? ähnliche Situation oder stellt sich das bei dir anders dar?
Nee, also da muss ich absolut Dani und Rudi recht geben. Also wir versuchen halt einfach die Kunden so weit zu sensibilisieren vorab, dass sie einfach drauf vorbereitet sind. Also bei mir gibt es da eine Mappe dazu, wir telefonieren vorher nochmal und im Prinzip ist es ja so, dass die Kunden sich ja bei uns sicher sein können, dass wir da sind, wenn was ist. Also das ist genau das, wo ich denke, dass man da die Kunden auch am meisten beruhigen kann, auch wenn man vielleicht selber innerlich da Ballett tanzt, gell, wenn dann solche Flugverschiebungsstreiks und sonstiges kommen. Aber entscheidend ist doch, dass wir dann einen kühlen Kopf bewahren müssen vor unseren Kunden, damit sie ruhig bleiben. Ne? Denn viele sind ja nie so oft unterwegs wie wir jetzt, wie unser eins, wo das einfach eben so ist, wie es ist, wenn dann mal die Bahn nicht fährt oder der Flieger Verspätung hat und man irgendwo übernachten muss. Für manche ist das eine Vollkatastrophe, die halt vielleicht nur einmal im Jahr so einen Urlaub machen. Und da ist, denke ich, entscheidend, dass wir einfach da beruhigend drauf einwirken und einfach vorbereiten.
Wie ist denn so die Kommunikation dann mit den Airlines oder, okay, Deutsche Bahn, das kennen wir alle, meistens erfährt man es über die Medien und nicht von der Bahn selber, aber die Airlines oder die Reiseveranstalter, fühlt ihr euch da gut aufgehoben, gut informiert gerade? Anja, machen wir mit dir weiter.
Teils, teils. Es kommt jetzt auf die Veranstalter an. Ich muss sagen, ich habe jetzt aus dem Chaos im letzten Jahr gelernt, welche Veranstalter ich noch verkaufe und welche ich nicht mehr verkaufe. Und so minimiert sich meinerseits dann schon diese Informationsproblematik für die Kunden. Oftmals muss ich echt sagen, also ich habe gute Erfahrungen gemacht, auch mit den Service-Sendern, denn die Reiseveranstalter sind ja auch nie immer diejenigen, die dann diese ganze Geschichte verursacht haben mit Verspätung und so weiter. Die müssen ja auch irgendwo dann wirbeln und gucken, dass sie die beste Lösung für die Kunden bauen. Und da muss ich sagen, das hat toi, toi, toi in letzter Zeit echt gut funktioniert. Also ich hoffe, dass es so bleibt.
Aber das heißt, du hast aus der Pandemie mitgenommen, hey, welche Veranstalter waren für mich da, welche haben mich nicht in den Stich gelassen und quasi belohnst du sie jetzt, indem du die wirklich auch deinen Kunden explizit empfiehlst und nur noch die buchst?
Hauptsächlich, ja. Also es gibt auch natürlich einen expliziten Kundenwunsch, der vielleicht, wo ich dann sage, okay, auf euer Risiko mache ich's, aber ich biete es eigentlich. Oder ich kann das auch wirklich gut argumentieren, weil ich eben weiß, im Falle eines Falles läuft das. Ausnahmen bestätigen die Regel, da muss es ganz blöd laufen, aber ja, also so sehe ich das einfach.
Dani und Rudi, geht ihr auch mit dieser Einstellung an das Thema Veranstalter ran oder ist euch das in Anführungsstrichen egal?
Ja, also man hat schon mittlerweile so Lieblingsveranstalter, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Klar, wir haben ja immer gesagt, wir bieten das an, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden das Beste ist. Aber ich sage mittlerweile halt auch dazu, wenn ich von einem Veranstalter nichts halte, sage ich, ist okay, bieten wir nicht an, weil wir haben die und die Erfahrung gemacht. Wenn ihr unbedingt möchtet, buchen wir euch das ein. Aber es ist nicht unsere Empfehlung.
Meine Frage an die anderen. Ihr seid ja eigentlich quasi auch nicht so richtig ein traditionelles Reisebüro oder ihr seid ja schon irgendwie die modernere Variante. Wie kommt das? Warum macht ihr noch unterschiedliche Dinge?
Du meinst jetzt in Hinsicht einfach, dass man neben dem Reisebüro noch andere Sachen macht oder wie?
Das und du bist ja so auch ein mobiles Reisebüro, oder? Also du,
genau.
Also Klassik ist ja, man ist in der Fußgängerzone von der Stadt und wartet, dass das Kundschaft kommt. Du hast dich ja für einen anderen Schritt entschieden. Wie kommt das?
Ja, weil ich damals schon vor 15 Jahren bin ich aus dem stationären Büro ausgestiegen, weil ich einfach für mich schon gefühlt habe, dass das nicht mehr der richtige Weg sein wird in Zukunft. Und jetzt muss ich sagen, durch diese Corona-Pandemie hat das ja alles wie so ein Brennglas nochmal richtig verschärft, die ganze Situation, was da am Argen lag. Und da muss ich sagen, war das für mich der richtige Weg. Es ging als Frau natürlich, ging es ja teilweise auch gar nicht anders, wenn du arbeiten möchtest und man keine Oma oder sonstiges in der Nähe hat, dann ist man darauf angewiesen, dass man irgendwo flexibel arbeiten kann. Und das war für mich der richtige Weg. Und damit fühle ich mich auch irre wohl und möchte es nicht mehr anders.
Die Kunden haben damit kein Problem. Du bist in Anführungsstrichen immer noch eine ganz normale Reiseverkäuferin.
Das ist natürlich für hier auf dem Dorf. Ich komme ja wirklich so aus dem ländlichen Raum. Ist das schon ein bisschen am Anfang ein bisschen holprig gewesen, weil einige das überhaupt nicht verstanden haben, warum man nicht ins Büro kommen kann. Also ich trenne das wirklich. Also bei mir kommt niemand nach Hause an den Küchentisch oder so, sondern wer mit mir was bespricht, dann gehe ich entweder hin, wenn es was Komplexes ist, oder man trifft sich über Zoom, Teams und sonstiges oder telefoniert da ganz engmaschig. Und mehr braucht es heutzutage nicht mehr, denke ich. Man hat ja so tolle technische Möglichkeiten, auch um die Angebotserstellungen zu machen. Von daher glaube ich, irgendwann baut man sich das Vertrauen auch auf. Viele sehen das ja auch oder kennen mich aus YouTube-Video oder so. Ich bin ja wirklich so, wie ich jetzt mit euch rede, rede ich ja mit meinen Kunden genauso. Ne, und ich glaube, dass das einfach auch ein Vertrauen aufbaut. Und der Erfolg gibt mir echt im Moment recht, dass es einen irren Fahrt aufgenommen hat bei mir, diese Präsenz.
Du erwähnst gerade YouTube, du bist auch sehr aktiv auf Instagram, das heißt, du begleitest das alles sehr aktiv auf Social Media, bringst dort deine Inhalte da. Die Dani macht das auch. Dani, ist das der in Anführungsstrichen der neue Weg, also sozusagen beides zu sein, eine Influencerin und eine Reiseverkäuferin? Oder und du hast das ganze Thema mobiles Arbeiten, hybrides Arbeiten, New Work einfach nochmal einen Schritt weitergebracht und du sitzt in Italien, aber ich sag mal so, die meisten deiner Kundinnen sitzen ja in Deutschland, ne?
Genau, wobei die mittlerweile tatsächlich sehr international sind. Also wir haben auch Kunden auf Zypern oder in Dubai oder so. Von daher, das ist übrigens auch der Grund, warum wir zum Teil jetzt auch Veranstalter sind, weil da halt einfach irgendwo das Angebot der Veranstalter oder der deutschen Veranstalter auch aufhört, wenn man sagt, die Kunden möchten ab Zypern irgendwo hinfliegen. Genau. Und grundsätzlich, naja, als Influencer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, eher als Inspirationsgeberin. Genau, also ich denke, dass gerade auch die stationären Reisebüros unbedingt damit gehen sollten, sichtbar zu werden, weil das es die Zukunft ist. Ich meine, das kann jetzt, glaube ich, auch keiner mehr verneinen. Also wir müssen online halt auch einfach sichtbar sein, um gegen die ganzen Portale angehen zu können. Also wer sich da jetzt noch versteckt, wird schwierig.
Ja, dabei haben wir hier schon die Vorteile gegenüber einem Portal herausgearbeitet. Ne, ihr seid da, wenn Flüge verschoben werden oder wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann seid ihr ja der Kontakt.
Ja, darf ich da ganz kurz noch was zu sagen?
Oder die Buchende, sehr gerne.
Also die Kunden wissen das aber meistens nicht, beziehungsweise haben die das gar nicht am Schirm, welche Vorteile wir als Reisebüro wirklich bringen. Und das ist das Ding, also damit rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind auch noch da und ihr zahlt nicht 500 € mehr, wenn ihr bei uns bucht, weil die Leute denken, ja, das ist genau das Ding, das ist schon wichtig.
Aber eigentlich ist es ja das, was du jetzt gerade sagst, ich finde, das ist eine absolute Kommunikationskatastrophe. Okay, ich arbeite in der Kommunikation, aber ich meine, wenn man das nach 3 Jahren Pandemie und einem Sommer mit Flughafenchaos immer noch den Leuten erklären muss, das ist doch dann wirklich eine kommunikative Desaster. Muss man da nicht irgendwie sagen, hey, wir haben doch verschiedene Lobbyvereine, könnt ihr euch darum nicht mal kümmern?
Also das ist sowieso was, wo ich finde, da ist so viel Potenzial, wenn wir da die Kunden besser aufklären würden. Natürlich, viele wissen es, aber ganz, ganz viele, die immer noch denken, bei uns ist es teurer, dass wir nicht die gleichen Preise anbieten können und nicht verstehen, wo dann der Nachteil ist, bis halt was passiert.
Lasst uns doch mal zum Thema Fachkräftemangel kommen. Ihr hattet am Anfang gesagt, dass eigentlich das beste Jahr war, was ihr seit Bestehen habt. Wie sehr ist es dann ein Problem, vielleicht auch, ne, euer Büro zu erweitern oder noch eine zweite Person einzustellen? Spürt ihr was vom Fachkräftemangel? Hättet ihr gerne mehr gehabt, um mehr Umsatz zu machen, noch mehr Umsatz zu machen? Oder ist das irgendwie ein Thema, was bei euch gerade nicht so wichtig ist? Vielleicht fangen wir mal mit Dani an.
Ja, also im Moment sind wir ganz gut aufgestellt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das, glaube ich, anders sehe als viele andere Reisebüros. Ich bin der Meinung, dass man das auch lernen kann, also die Beratung, den Verkauf, wenn man nicht gelernte Reisebüro-Kauffrau ist oder Reisebüro-Kaufmann, sondern dass man halt auch Quereinsteigern super eine Chance geben kann und auch sollte. und man da auch ganz viele Menschen findet, die sich da wirklich voll reinhängen und ja, gerade reiselustige Menschen, die Interesse daran haben. Also ich bin der Meinung, es müsste keinen Fachkräftemangel geben.
Das heißt, du arbeitest mit Quereinsteigern. Auf was achtest du dann? Was ist so wichtig beim Einstellungsgespräch?
Also ich habe beides. Also ich habe eine gelernte Tourismuskauffrau und aber auch Quereinsteiger. Und im Bewerbungsgespräch ist es mir halt wichtig, dass wirklich die Leidenschaft zum Reisen da ist. Also wenn da jemand sitzt, der noch oder gefühlt noch nie im Urlaub war, aber vielleicht gut, keine Ahnung, mit Excel umgehen kann, interessiert mich das natürlich eher weniger. Fände ich dann total blöd. Deswegen, ich denke auch, im Reisebüro sitzen vielleicht auch Menschen, die trotzdem seit 20 Jahren selber nicht mehr im Urlaub waren. Und würde ich persönlich jemanden bevorzugen, der eher die Leidenschaft zum Reisen hat, anstatt einfach am Papier Tourismuskauffrau oder Kaufmann steht.
Anja, du bist selbstständig, du machst das weitgehend alleine, ne?
Ja.
Trotzdem, du hast ja sicher gerade als jemand, der sich alleine durchschlägt, durchboxt und auch einfach eine Macherin ist, in nicht nur im Bereich Verkauf, aber auch im Bereich Social Media, hast du ja sicher auch eine dezidierte Meinung zum Thema Fachkräftemangel, ne?
Ja, also ich denke, dass einfach das Image unserer Branche als Reiseverkäufer im Vertrieb irgendwie massiv gelitten hat in letzter Zeit. Und ich sag mal, es ist ja auch eine Preisfrage, also wie wirst du bezahlt irgendwo? Ich denke mal, dass das auch ein großer Punkt ist, warum manche sich gegen diesen Beruf entscheiden oder aussteigen. Stressfaktor ist natürlich nicht zu unterschätzen und es ist in letzter Zeit ja, weiß Gott, nie weniger geworden. Das denke ich, das geht Dani ähnlich, dass wir wirklich bis zur letzten Sekunde mit unserem Kunden mitfiebern, bis sie dann endlich im Flieger sitzen und gestartet sind vor allen Dingen. Ne? Also ich sag mal, das sind so ganz viele Faktoren, die vielleicht diesen Fachkräftemangel auch begünstigen. Es ist ja kein einfacher Job, er ist irre dynamisch. Ich meine, wirklich einer der anspruchsvollsten auch bei uns in der Touristik, weil man wirklich, es ändert sich ja ständig irgendwas. Ne? Und man muss immer am Ball bleiben, man darf da echt das nicht schleifen lassen, weil ganz schnell sich da was verschiebt und verändert. Sonst ist man da auch raus. Ne? Und das muss man auch kennen und mögen und auch wollen.
Wird das denn gesehen? Auch von denjenigen, die sozusagen die Weichen stellen für die Touristik, also die Leute, die die Gesetze machen. Wir hatten vor einigen Wochen den Dieter Janicek, den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, bei uns im Podcast. Und der sagt, ja, wir haben die Touristik auf dem Schirm. Fühlt sich das für euch so an, als ob die Politik das wirklich auf dem Schirm hat, vor dem Hintergrund eigentlich echt schwieriger Gesetzgebung für die Touristik? Ich sage nur Pauschalreiserichtlinie.
Nein, Ausrufezeichen.
Sehe ich auch so.
Ja, schnelle Antwort. Ja. Da gibt es keine zwei Meinungen, oder?
Aber vielleicht mal ausführen. Also ohne, wir müssen jetzt nicht über Politiker herziehen und Politik im Allgemeinen, aber was wird denn nicht gesehen? Ne? Das würde mich schon interessieren.
Also das ist ja grundsätzlich auch immer dieses Problem, dass in diesen Positionen meistens Menschen sitzen, die von dem ganzen Trouble, den wir haben, einfach überhaupt gar keine Ahnung haben. Vielleicht sollten die erst alle mal für ein halbes Jahr ein Praktikum machen, bevor die dann in solchen Positionen agieren dürfen, weil meistens ist das ja so, dass sie einfach keine Ahnung haben von dem, was passiert wirklich und wie nervenaufreibend es werden kann.
Anja?
Ja, also das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, da fallen da jetzt gar keine Worte dafür ein, das ist einfach, die Politik ist da einfach nicht nah dran an uns, an dem, die hier an der Basis sitzen, an den Veranstaltern. Es gibt unheimlich viele bürokratische Hürden und ja, also ich glaube, das ist einfach ja für uns in mancherlei Hinsicht viel zu kompliziert auch, ne? Also da auch unbürokratisch zu handeln, schnell zu handeln. Und das geht ja nicht nur uns so als Reiseverkäufer, sondern auch den Veranstaltern, Fluggesellschaften etc. Ne? Also das, ja. Es ist noch viel Bedarf, denke ich, viel zu tun.
Also es fühlt sich eher wie ein Gegeneinander an, als ein Miteinander.
Hm. Ja, und Schaffen von neuen Hürden, oder? Von mehr Bürokratie, von mehr Sachen, die man beachten muss, anstatt Dinge zu vereinfachen, oder? So habe ich das irgendwie rausgehört.
Ja.
Da würde ich gleich mal anknüpfen. Wir haben ja Verbände, Lobbyisten in der Branche. Wie machen die sich denn vor diesem Hintergrund? Also wie fühlt man sich als Reiseverkäufer von denen vertreten? Vom DRV, von wem auch immer?
Also ich beobachte das eher so aus dem Background, weil ich in keinem dieser Verbände aktiv bin. Grundsätzlich finde ich, dass da auch nicht immer so ein Miteinander, sondern eher ein Gegeneinander herrscht. Irgendwie da macht jeder so sein, kocht jeder sein Süppchen. Grundsätzlich finde ich einfach, dass da mehr eine Einheit da sein sollte, die also den gerade, ich kann jetzt nur vom Reisevertrieb sprechen, die aktiver und gemeinschaftlicher im Reisevertrieb auftreten.
Wie siehst du das, Dani?
Ja, auch so wie Anja. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die bemüht sind. Sie waren stets bemüht. Aber ist natürlich auch nicht ganz einfach. Und das sehe ich halt auch so. Wir könnten viel eher alle an einem Strang ziehen. Und der eine will das, der andere möchte das, der eine sieht das. Also ich glaube, sie haben auch Schwierigkeiten oder die Verbände haben Schwierigkeiten, es tatsächlich dann letztendlich auch allen recht zu machen.
Es gibt aber neben den Verbänden ja noch die Reisebüro-Kooperation. Anja, du bist bei TLT untergebracht. Wie nützlich ist denn grundsätzlich das? Also sie machen ja punktuell auch Lobbyarbeiten im weitesten Sinne, dass sie sich bemerkbar machen, auch mit den Verbänden sozusagen im Gespräch sind, dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Da passiert ja doch einiges. Wie ist deine Sicht darauf?
Ja, also ich habe diese Partnerschaft in der Kooperation ist für mich ein ganz großes Glück. Das muss ich wirklich so sagen. Also es fühlt sich für mich als Verkäufer, als Selbstständiger unheimlich sicher an, da mit praktisch diesen Partnern dort zu arbeiten. Denn dort weiß ich, die vertreten mich, die sehen mich und ich stehe dort im Vordergrund. Also nicht die Kooperation, sondern ich als Mitglied. Und das wird bei uns funktioniert das echt auch auf Augenhöhe. Also das muss ich wirklich so sagen. Das haben wir auch jetzt gerade, unsere Jahrestagung ist gerade durch seit gestern. Da hat das auch wieder mal einen ganz anderen Auftrieb gegeben für die Berater, denke ich. Und wir merken, es geht voran, es passiert was in unserem Sinne für die Kunden und auch für uns als Vereinfachung. Also das sind ganz viele tolle Neuigkeiten jetzt passiert. Es werden viele Neuerungen gemacht. Und das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, wo ich relativ entspannt arbeiten kann.
Darf ich mal eine Frage stellen? Uns hören ja vielleicht ein paar Reisebüros, die vielleicht noch in keiner Kooperation sind, vielleicht darüber nachdenken, in eine Kooperation zu gehen. Was war für dich so der ausschlaggebende Grund, in diese Kooperation zu gehen? Oder worauf sollte man achten, wenn man als Reisebüro in eine Kooperation gibt? Denn die Auswahl ist ja da. Ne? Es gibt ja wirklich mehrere große Reisebüro-Kooperationen hier in Deutschland. Also was wären da so deine Tipps, worauf man achten muss?
Ja. Also da ist natürlich, da passt, denke ich, man muss immer nach sich selber gehen, auf was lege ich den Wert? Möchte ich komplett unabhängig von allem sein oder bin ich auch bereit, mich an einen Konzern anzuschließen? Oder habe ich meine eigenen Agenturen hauptsächlich und will mehr mein eigenes Ding machen und ich brauche einfach nur so den technischen Background. Na, da gibt es dann sicherlich große Abstriche oder große Unterschiede zwischen den einzelnen Kooperationen. Für mich war es eigentlich, was war denn der Hauptgrund? Die Sicherheit. Für mich war die Sicherheit bei TLT der Hauptgrund. Und vor allen Dingen, weil ich sehe, die bewegen was. Dort passiert was und man kann selber auch mit praktisch Ideen mit einbringen und ich weiß, dass daran gearbeitet wird und das auch umgesetzt wird nach Möglichkeit. Also da wird man auch gehört und das finde ich echt wichtig, dass man nicht nur, sage ich mal, zahlendes Mitglied ist, sondern dass da auch irgendwo eine Interaktion auf Augenhöhe passiert. Also das ist eigentlich so das Hauptkriterium an der Sache.
Wie sieht's bei dir aus, Dani? Kooperation, ja oder nein? Wie stehst du dazu?
Also wir sind tatsächlich in der Schmetterling-Kooperation. Und am Anfang war das auch wirklich notwendig für mich, weil ich wollte halt alles anbieten können, hatte aber bei den Großen, wie bei TUI beispielsweise, einfach noch keinen eigenen Agenturvertrag. Mittlerweile sieht das anders aus. Aber schon allein jetzt mit dem ganzen Backoffice-System, was ich auch nutze oder was wir auch nutzen, wäre mir das viel zu umständlich, jetzt noch mal zu wechseln. Auch wenn ich sagen muss, jetzt was die, ja, den Support angeht, bräuchten wir es gegebenenfalls jetzt gar nicht mehr. Aber es ist auch so ein bisschen, ja, die Bequemlichkeit.
Okay, also gerade große Hilfe am Anfang, wenn man noch so ein bisschen sich neu etablieren möchte, bieten die dann doch noch schon eine große Hilfe.
Ja, absolut. Also für Fragen natürlich, aber auch die Homepage, die man am Anfang über die auch nutzen kann, oder die Zubuchungsmöglichkeiten. Also man kann ja dadurch dann auch wirklich alles anbieten oder so ziemlich alles anbieten. Und das ist ja das, was mir am Anfang ganz wichtig war, wirklich dem Kunden zu sagen, okay, wir sind frei in dem, was wir euch anbieten. Wir bieten euch wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht jetzt gerade den Veranstalter, weil wir da Umsatz machen müssen.
Wie schaut ihr denn jetzt überhaupt im Moment auf die Branche, so auf die Themen, die da so kursieren? Also ich sag mal, ne, RTK, ne, Datenweitergebung, FTI, all diese Themen. Sind das Themen, die euch beschäftigen, oder ist das eher so Nebengeräusch, was so nebenbei irgendwie läuft? Ne?
Also ja, mich tangiert das jetzt nicht so arg. Das ist jetzt eher für mich so ein nachrangiges Thema.
Gibt es Nachfragen von Kunden, die irgendwie jetzt kommen und sagen, ey, was, ich habe da irgendwas gehört, sind meine Daten sicher oder sowas?
Nee, also das, da ist bei mir eigentlich gar keine Nachfrage danach oder Info.
Beschäftigt dich das, Dani?
Nein, also natürlich ärgerliche Geschichte. Ich finde aber, da wird sich viel zu sehr wieder dran aufgehalten, meines Erachtens. Also ich finde, es gibt ganz viel wichtigere Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte. Ist natürlich schon blöd gewesen. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es da ja rein um die Umsätze der Reisebüros, also keine sensiblen Kundendaten, die weitergegeben wurden. Also korrigiert mich, falls ich da jetzt falsch informiert bin. Von daher finde ich, ja, also man kann sich drüber aufregen, aber dann ist vielleicht auch irgendwann mal gut.
Ich glaube, der Punkt ist, es weiß halt noch keiner. Ne? Man weiß noch nicht, was weitergegeben wurde. Das ist halt noch nicht abschließend beantwortet. Und es gibt halt dann Informationen.
Die Anwälte dieser Welt sagen, dass wir nicht spekulieren dürfen.
Ja, ganz genau. Aber jetzt, wenn man von diesen Themen mal absieht, also wir halten fest, für euch beide zumindest, ist das, ihr seid nicht direkt betroffen, es ist kein großes Thema. Es macht euch auch in Bezug auf eure eigene Arbeit keine großen Sorgen. Was macht euch denn Sorgen? Also wo drückt der Schuh? Was sind die Themen, die euch jetzt wirklich aktuell Sorge machen, in die Zukunft schauend? Dani, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Also was uns momentan Sorgen macht, ist die ganze Situation mit den Airlines. Also die massiven Flugzeitenänderungen, die Streiks, dann gerade bei Condor aktuell dieses Thema, dass die ja dauernd ihre Partner-Airlines fliegen lassen, ohne dass man das selber mitbekommt zum Teil und die Kunden mega unzufrieden sind, wo die dann auch sagen, ja, ich habe Condor gebucht, aber jetzt sind wir mit irgendeiner komischen Airline, das war eine Katastrophe. Und ja, da fehlen einem manchmal schon die Worte, weil das ja überhaupt gar nicht läuft. Ich meine, auf der einen Seite gut, dass sie die Flüge nicht canceln und lieber Partner-Airlines fliegen lassen. Auf der anderen Seite ist die Qualität da wirklich besorgniserregend.
Anja, bei dir?
Ja, also das Thema Flugstreichung, Flugverschiebung, das ist natürlich riesig und der Drops ist ja noch nie gelutscht, also das geht ja noch nie richtig los. Jetzt die Sommerferien gehen ja erst richtig los. Da werden wir uns wahrscheinlich noch auf was einstellen müssen, dass das auch nie reibungslos läuft. Also das macht sowohl mir als auch den Kunden natürlich zu schaffen, weil man immer schon vorab sensibilisieren muss, stellt euch drauf ein, es kann was sein. Ne, also das ist irgendwie halt kein schöner Urlaubsstart irgendwo. Also ich hoffe einfach, dass das ja sich in Zukunft jetzt ein bisschen verbessert und dass sie einfach aus diesen Fehlern lernen. Zum anderen, wo mir jetzt doch ganz arg Sorge bereitet, sind die Preissteigerungen. Dass es jetzt so massiv nach oben geht und wer jetzt kurzfristig kommt, halt echt solche Augen kriegt und vom Stuhl fällt, weil es halt irre teuer ist. Ja, ansonsten die, was mir jetzt auch sehr Sorge bereitet, ist so diese Unverbindlichkeit der Kunden. Also das denke ich, das merken wir jetzt in die jetzt eher mobil oder hybrid arbeiten, schon ziemlich stark. Wenn dann Anfragen kommen, die sind dann sehr unverbindlich. Und da machen sich die Leute auch gar keinen Kopf, dass da eine Arbeit dahinter steckt, die wir ja auch leisten im Vorfeld.
Angebote werden angefragt, aber das Follow-up ist eher Mauer. Ihr steckt richtig Arbeit rein und dann wird nichts draus.
Richtig. Ja. Gut, man selektiert es ja natürlich aus der Erfahrung raus jetzt schon anders aus. Man hat seinen Kundenstamm und man kennt die Leute, da weiß ich, das funktioniert dann auch. Aber wenn jetzt ganz frisch Leute kommen, die ich noch nicht kenne, behalte ich mir dann teilweise auch vor, eine Beratungsgebühr vorab zu veranschlagen. Und das selektiert mir natürlich dann auch schon Beratungsjäger und Zeitjäger aus.
Wollte gerade fragen, arbeitet ihr mit den Gebühren oder nicht? Oder wie oft nutzt ihr sie?
Also wir nehmen Beratungsgebühren, Bearbeitungsgebühren, wenn die Kunden fremd sind und auch anspruchsvoll, also das merkt man ja meistens schon in der Mail, die man bekommt, dann nehmen wir schon auch eine Beratungsgebühr. Also es ist tatsächlich jetzt nicht eine grundsätzliche Geschichte, sondern nach Bedarf und das klappt auch ganz gut.
Die verrechnet ihr dann aber mit dem Reisepreis, wenn gebucht wird.
Genau.
Ja, genau. Okay.
Also ein bisschen Instrument, um da zu auch den Kunden so ein bisschen zu erziehen und zu zeigen, hey, meine Arbeit ist nicht ganz umsonst und bitte buch dann auch hier und du fragst ja eine Leistung an und die will ich auch honoriert haben. Ja, sehr gut. Also schön, wenn man es so flexibel dann auch einsetzen kann, oder? Und nicht pauschal immer nehmen muss.
Ja, man kennt ja auch seine Kunden und weiß, die Stammkunden oder die schon häufiger gebucht haben, die machen das nicht aus Spaß an der Freude, weil sie uns beschäftigen wollen, sondern da ist ja auch ein Bedarf dahinter. Aber es gibt durchaus auch welche, da siehst du schon an der Mail, dass die 10 andere Büros angefragt haben und dann ist das natürlich entsprechend, fällt dann unsere Antwort etwas kürzer aus. Und ja, ich habe mich lange dagegen gesträubt, muss ich ehrlich sagen. Ich war da echt ein Verfechter von keinen Beratungsgebühren. Mittlerweile ist es einfach nicht mehr machbar und ich finde, unsere Arbeit ist einfach wertvoll.
Jetzt haben wir viel über das Verkaufen von Reisen, die Reisen anderer Menschen geredet. Wo geht's denn für euch als nächstes hin? Was ist geplant? Wo reist ihr hin? Vielleicht fangen wir mit Dani an. Hast du Reisen geplant?
Ja, am Dienstag geht's tatsächlich auf die Malediven. Nein, am Mittwoch, weil wir da so ein paar Aufnahmen machen wollen. Also ich hätte ganz gerne einen Imagefilm fürs Reisebüro und da werden wir dann am Mittwoch einmal auf die Malediven fliegen für. Das ist so das Nächste, was ansteht.
Und privat, wohin geht's da? Darf man das fragen? Ja, doch, davon.
Sven, du darfst mich alles fragen. Es geht auf die AIDA mit den Kids und meiner Mama.
Wir machen die Mikros aus. Entschuldigung, wohin geht's? Sorry, ich habe dazwischen geredet.
Nach Mallorca, dann auf die AIDA mit den Kids und meiner Mama und dann noch mal ein paar Tage Mallorca. Und genau das ist so der private Urlaub.
Und bei dir, Anja, was hast du geplant?
Jetzt über die Pfingstferien geht's nach Costa Rica. Da wollte ich schon immer mal hin, so mitten im Regenwald, so in so einer Hütte. Also da wird einmal rundherum gefahren. Und im August, vielleicht suboptimale Zeit, aber da freue ich mich wahnsinnig drauf, auch wenn ich Schiss habe davor, geht's nach Japan.
Warum Schiss? Schiss vor Japan?
Hä? Ach, naja, das ist schon aufregend. Also das finde ich schon, ist für mich schon eine Nummer.
Ich habe da einen kleinen Tipp, es soll einen ganz guten Podcast über Japan geben.
Ich weiß, ja, ich habe doch gesagt, ich muss mir das alles noch anhören.
Der nimmt dir die Angst vor Japan.
Ja, also da freue ich mich echt wahnsinnig drauf, weil das ist schon so ein Lifetime-Experience, da mal hinzukommen.
Vor dem Hintergrund, du sagst, du fliegst im Mai nach Costa Rica, dann geht's nach Japan diesen Sommer. Will ich einmal ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit einwerfen, ohne dich hier irgendwie, dich hier sozusagen in den Pranger zu stellen. Ist Nachhaltigkeit am Counter ein Thema? Fragen die Kunden danach? Wird das überhaupt thematisiert, wenn ihr Reisen verkauft? Anja, sag doch mal kurz was zu.
Ehrlich gesagt, nein. Also das Bewusstsein der Kunden ist nicht so wirklich da. Ich habe da echt mal damit angefangen und habe dann auch mal meine Sachen kompensiert. Man kann das ja dann auch anklicken, beim Fliegen vor allen Dingen. Aber bei den Kunden ist in der Regel hauptsächlich wichtig, wenn sie denn Wert drauf legen, dass es im Hotel zum Beispiel oder vor Ort dann mit der Plastikvermeidung und das Ganze, dass da Wert drauf gelegt wird, aber so beim Fliegen, da ist das Bewusstsein noch nicht so da. Nee.
Und bei dir, Dani?
Leider ähnlich. Also Thema Nachhaltigkeit spielt noch eine sehr untergeordnete Rolle. Dann eher das Thema, gibt es veganes Essen oder gibt es irgendwelche anderen Besonderheiten bezüglich Slow Food oder sowas in der Art? Das ist tatsächlich momentan eher Thema, aber Nachhaltigkeit leider nicht.
Also Nachhaltigkeit ist cool, wenn sich das Hotel drum kümmert oder ne, wenn sich die anderen drum kümmern, aber wenn ich mich selbst drum kümmern muss, ist es dann doch nicht Priorität Nummer eins, so wie ich das so raushöre.
Ja, Sven, super spannend. War sehr interessant, wirklich mal zu hören, was sich da wirklich an der Front, sag ich mal, ganz bewusst abspielte. Denn das ist die Front. Das sind die Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer, die das Ganze täglich machen, diese Reisen zu verkaufen. Ich habe wirklich was gelernt hier. Das war vor allem jetzt abschließend nicht überraschend, aber doch das gut mal wirklich aus erster Hand zu hören, ne? Dass das Thema Nachhaltigkeit am Counter noch keine so große Rolle spielte. Also, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, liebe Anja, liebe Dani.
Gern. Wir bedanken uns.
Ja, auch ich bedanke mich. War super spannend, hat viel Spaß gemacht. Schade, dass wir Rudi unterwegs verloren haben. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie wieder nachholen. Aber er war ja auch gerade nicht in Deutschland unterwegs. Und deswegen, wir müssen schauen, dass wir ihn nochmal ein weiteres Mal einladen. Und wo er dann zu Hause ist und vielleicht nicht in der Weltgeschichte rumfährt. Euch viel Spaß in euren Urlaub, geschäftlichen Reisen, Costa Rica, Malediven. Ja, irgendwie hört sich doch nach Traumjob an, oder? So ein bisschen.
Ja, muss man ja schon sagen.
Also viel Spaß auf den Reisen und vielen lieben Dank fürs Mitmachen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke, dass ihr dabei sein durften. Ciao.